Das ist schön, woanders hinzukommen, in eine andere Gemeinde und zu merken, wir beten denselben Herrn an. Danke für euren Einsatz. Das hat die Herzen weit gemacht. Mein Name ist Michael Oberländer, ich bin 55 Jahre alt, seit 2 Jahren Pastor in der EFG in Velbert, vorher 10 Jahre in Heidelberg gewesen, in einem diakonischen Projekt, Inklusion, mehr Generationen, so in dem Bereich waren wir unterwegs. Bin verheiratet, habe 5 Kinder, 2 sind noch zu Hause. Soweit zu mir. Ich weiß nicht, wie es euch vorhin ergangen ist bei diesen Bildern, bei den Bildern von den Kindern, die die Schuhkartons bekommen haben. Mir geht das unglaublich ans Herz, so Kinder zu sehen, etwas jünger als meine Jüngsten jetzt sind, die sich freuen, die wenig Freude in ihrem Leben haben, die sich über Dinge freuen, wo wir sagen, na, ist doch nichts Besonderes. Und dann denke ich an Kinder, die in Elend leben. Und manchmal habe ich Menschen vor mir, die vor vielen, vielen Jahren solche Kinder waren. Wir haben in Velbert noch etliche, die erzählen können, wie sie als Kinder im Alter dieser Kinder auf der Flucht waren, aus Ostpreußen. Wie sie oft nur mit der Mutter und den Geschwistern Tage und Wochen lang unterwegs waren. Immer weiter und nie wissen, wo kommt man denn an. Und sie haben erzählt, es kam nicht selten vor, da war der Weg versperrt. Vielleicht, weil ein Fluss Hochwasser führte oder weil in dem Gebiet, durch das sie wollten, noch gekämpft wurde. Und dann hieß es zurück, der Gefahr entgegen. Der Russe rückte nach. Und sie wussten nie, was wird daraus? Was wird aus uns? Zurück auf den gefahrvollen Weg. Solche Erfahrungen. Ich will doch weiterkommen. Ich will doch ins Land kommen oder dahin kommen, wo ich mir schon lange wünsche, hinzukommen. Und schaff's nicht. Das kennt sicher jeder von uns. Kurz vor dem Ziel sein und dann wieder auf den schweren Weg zurück. Das kann uns in vielerlei Weise begegnen. In den dunklen Zeiten der Seele, wenn die Depression gewachsen und gewachsen ist und die Seele schwer und dunkel gemacht hat. Und plötzlich sieht so aus, als würde es anders werden. Und dann passiert irgendwas. Und es wird wieder dunkel. In Krisen, in der Ehe und in der Familie, haben wir vielleicht lange dran gekämpft, haben lange Gespräche gehabt, haben gedacht, jetzt haben wir es überwunden und dann geht's plötzlich zurück. Weil bei einem der beiden alte Verletzungen aufbrechen und die Vergebung eben doch noch nicht gegriffen hat. Das gibt's im Konkurrenzkampf am Arbeitsplatz, wo man dachte, jetzt komme ich endlich in die Position, in die ich wollte, und dann geht's doch zurück. In Zeiten der Arbeitslosigkeit oder wie auch immer. Wisst ihr, unser Predigttext für heute, der hat all das zum Thema. Vorwärts kommen wollen, unerwartete, unliebsame Überraschungen, enttäuscht und fassungslos sein, zurück müssen, bittere Erfahrung von Schuld, aber auch unerwartete Auswege. Wir hören Gottes Wort aus dem 4. Buch Mose in Kapitel 21. Wir lesen ihn auch hier vorne. Da ist er. Die Israeliten brachen vom Berg Hor auf und schlugen die Richtung zum Roten Meer ein, um Edom zu umgehen. Das Volk aber verlor auf dem Weg die Geduld. Es lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf und sagte: Warum habt ihr uns aus Ägypten geführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Es gibt weder Brot noch Wasser und es ekelt uns vor dieser elenden Nahrung. Da schickte der Herr Feuerschlangen unter das Volk. Sie bissen das Volk und viel Volk aus Israel starb. Da kam das Volk zu Mose und sagte: Wir haben gesündigt, denn wir haben uns gegen den Herrn und gegen dich aufgelehnt. Bete zum Herrn, dass er uns von den Schlangen befreit. Da betete Mose für das Volk. Der Herr sprach zu Mose: Mach dir eine Feuerschlange und häng sie an einer Stange auf. Jeder, der gebissen wird, wird am Leben bleiben, wenn er sie ansieht. Mose machte also eine Schlange aus Kupfer und hängte sie an einer Stange auf. Wenn nun jemand von einer Schlange gebissen wurde und zu der Kupferschlange aufblickte, blieb er am Leben. Lass uns beten. Lieber Vater im Himmel, öffne uns dein Wort und segne mein Reden und unser aller Hören. Amen. Drei Merksätze möchte ich uns mitgeben heute aus diesem Predigttext. Der erste: Der Weg, auf dem Weg, den Gott dich führt, übe den Umblick. Rechne mit Widerstand. Das muss man sich mal vorstellen. Da sind die Israeliten 39 Jahre gewandert. Sie stehen kurz vor dem Ziel. Noch so 4-5 Tagesmärsche entfernt ist das verheißene Land. Doch plötzlich geht's zurück auf den Wüstenweg. Kurz vor dem Ziel abbiegen müssen, in eine andere Richtung starten müssen, das ist gar nicht so selten. Das wandernde Gottesvolk damals hat's bitter erfahren müssen und das wandernde Gottesvolk heute erlebt's oft gar nicht anders. Auch der Grund ist ein ganz ähnlicher. Unerwarteter Widerstand. Das Volk war bis an die Grenze von Edom gewandert. Die Edomiter waren eigentlich Verwandte der Israeliten. Sie stammten von Esau ab, dem Bruder Jakobs. Man könnte sagen, die Völker waren so etwas wie Cousins. So klopften die Israeliten an die Grenze von Edom. Sie klopfen höflich an und sagen: Lass uns durch dein Land ziehen. Wir wollen uns an nichts vergreifen. Wir wollen durch kein Feld ziehen, durch keinen Weinberg, wollen dir auch kein Wasser wegnehmen. Die Antwort ist unfreundlich. Edom aber sprach zu ihnen: Du sollst nicht hindurchziehen, oder ich werde dir mit dem Schwert entgegenziehen. Und was machen sie daraufhin? Verhandeln? Nee. Sie senken den Kopf und sagen: Na dann eben nicht. Drehen sich auf dem Absatz um und ziehen zurück in die Wüste. Dabei hatten sie kurz vorher noch, lest das mal, einen Sieg über die Kanaaniter errungen. Doch kaum macht ihnen einer eine klare Ansage, da machen sie eine klare Absage in puncto Reiseziel. Hier geht's nicht weiter. Ist zu schwierig. Der Gegner da oder der uns da im Weg ist, der macht ja richtig ernst. Ihr Lieben, diese Situation ereignet sich seit damals bis heute immer wieder neu. Zu unterschiedlichen Zeiten, in unterschiedlichen Situationen und Zusammenhängen. Aber unterm Strich immer wieder gleich. Auch wir sind unterwegs zu Gottes Ziel. Das Ziel ist klar. Die Ewigkeit Gottes, von der es heißt, dass er einmal alle Tränen abwischen wird, dass er alles Leid, alles Geschrei beseitigen wird. Da wird uns das große Groß und das Kleine klein werden. Der Weg ist auch klar, hinter Jesus her, der geht voran. Der gibt uns auch auf den Weg ein paar klare Ansagen mit. Ich bin bei euch, jeden Tag, bis zum Ende der Welt. Der sagt uns auch, auf eurem Weg, denkt mal nach über eure Prioritäten. Was ist dir wirklich wichtig? Der nennt uns Prioritäten, die diesen Namen auch tatsächlich verdient haben. Es soll euch um Gottes Reich gehen. Dann wird euch das Übrige dazugegeben. Der sagt uns auch, dass wir zu ihm, zu seinem Wort und Willen zu stehen haben. Jeder, der sich vor den Menschen zu mir bekennt, vor dem werde ich mich bekennen vor meinem Vater im Himmel. Der sagt uns, dass wir zum Beispiel unseren Besitz nicht zum Selbstzweck haben. Ich war ein Fremder bei euch und ihr habt mich aufgenommen. Lauter klare Ansagen, denen wir oftmals Absagen erteilen, weil sich da Widerstand regt in uns. Dem Reich Gottes wirklich den ersten Platz einräumen? Also nicht nur so in der frommen Vorstellung oder Theorie oder in frommen Liedern, sondern mal so wirklich im Leben. Wie viel Widerstände bauen sich da auf? Wer kennt das denn nicht? Die Stimmen, die dann aufkommen, von außen und oft auch aus dem eigenen Herzen. Nur werd mal bloß nicht fanatisch. Nur werd mal bloß nicht fundamentalistisch. Nun lass mal die Kirche im Dorf. Dein Glaube, den magst du ja leben, im stillen Kämmerlein oder am Sonntag. Aber wenn du mit deinen Kumpels den guten Cognac schlürfst, dann hat er nichts verloren. Da zählt nur, was man zählen kann in dieser Welt. Da fällt nur ins Gewicht, was in dieser Welt wichtig ist. Wenn es darum geht, die Komfortzone zu verlassen oder jemanden in sie einzulassen, da regt sich Bequemlichkeit. Das Reich Gottes an die erste Stelle setzen, das könnte meine Lebensplanung berühren. Dafür müsste ich ja meinen Alltag umbauen. Tief im Herzen wird dann deutlich, ich müsste liebgewordene Dinge aufgeben, weil die sich nicht vertragen mit dem Reich Gottes. Und ist es nicht so? Manch einer denkt doch in seinem Herzen, wenn ich ehrlich bin, weiß ich ja schon länger, dass es da Dinge gibt in meinem Leben, die sich nicht vertragen mit dem Reich Gottes. Ich habe doch da Dinge, die mir nicht gut tun. Aber loslassen will ich sie auch nicht. Ich habe so einen faulen Frieden etabliert in meinem Leben. Lange schon. Und ich habe mich so sehr daran gewöhnt, dass ich die leise Stimme des Heiligen Geistes schon gar nicht mehr höre. Mein Gewissen ist stumpf geworden. Sich glasklar zu Jesus bekennen, wie schnell wird's uns da mulmig. Was denken dann die anderen von mir? Die haben mich doch bisher immer für ein nettes Kerlchen gehalten, als einer von ihnen. Werden die mich noch mögen? Wenn ich sage, in erster Linie gehöre ich zu Jesus, werden die mich noch cool finden, wenn ich sage, mir ist es unangenehm, wenn am Arbeitsplatz, in der Nachbarschaft, über andere Leute hergezogen wird, wenn schlüpfrige Witze gerissen werden, nicht weil ich die weltfremde, fromme Spaßbremse bin, sondern weil es mir wehtut, wenn die Ehre anderer mit Füßen getreten wird. Sag das doch mal am Arbeitsplatz, wenn schlüpfrige Witze gerissen werden. Ich mag das nicht, wenn über Gottes wertvolles Geschenk der Sexualität gefrotzelt wird, als wär's der letzte Dreck. Widerstand regt sich auch, wenn Jesus mit uns über unseren Besitz spricht, wenn er uns sagt, ihr seid Verwalter. Ist euch das klar? Ihr könnt doch nichts mitnehmen von dem, was ihr euer Eigen nennt. Spätestens mit dem letzten Herzschlag gehört's nicht mehr euch. Jeder wird aber mal gefragt werden, was hast du getan mit dem, was dir anvertraut war? Hast du es eingesetzt zum Wohl für andere und zur Ehre Gottes? Oder hast du es vergraben, damit nichts dran kam? Seht ihr, in allen diesen Lebensthemen lauern Widerstände, die uns auf unserem Weg begegnen. Der Kampf um den ersten Platz in unserem Leben, die Frage, wer uns wichtiger ist, Menschen oder unser Herr, besitzt unser Besitz uns oder verwalten wir ihn? Alle diese Dinge haben viel Kraft und Einfluss. Machen wir uns nichts vor. Die können uns prompt in die falsche Richtung drängen, auf den Weg zurückführen. Deshalb ist es so wichtig, dass wir die Bibel kennen und aus ihr lernen. Auch aus diesem Bibelwort heute Morgen. Der Apostel Paulus schreibt, aus dem, was mit unseren Vorfahren geschah, sollen wir eine Lehre ziehen. Die Schrift berichtet davon, um uns zu warnen, uns, die wir am Ende der Zeit leben. Also, auf dem Weg, den Gott dich führt, übe den Umblick, rechne mit Widerstand. Aber jetzt geht's weiter. Auf dem Weg, den Gott dich führt, übe den Einblick. Rechne mit deinem störrischen Herzen und seiner verzerrten Sicht des Lebens. Es ist ja ein Ding, ne? Die Israeliten murren. So meldet sich bei ihnen das störrische Herz. Sie beschweren sich über den Weg, den Gott sie führt. Und da müssen wir genau hinsehen. Es geht gar nicht darum, dass sie verzweifelt gewesen wären. Verzweifelte Gebete, Fragen, Klagen, manchmal sogar ganz herbe Anklagen gegen Gott, gibt es in der Bibel jede Menge. Die werden nicht kritisiert, die werden nicht mit harten Maßnahmen irgendwie beantwortet. Verzweifelte Gebete, Fragen, Klagen, all das findet Gehör bei Gott. Wie oft rufen die Menschen der Bibel, warum, wieso, wozu, wie lange noch, muss ich das ertragen? Muss ich solche harten Wege gehen? Aber die Israeliten in unserem Text hier sind nicht verzweifelt, sie sind unzufrieden. Sie sind misstrauisch und argwöhnisch. Das ist etwas ganz anderes. Wörtlich steht da, ihre Seele wird kurz. Sie werden kurzatmig. Die Volksseele fängt an zu brodeln. Und es geschieht, was in solchen Situationen häufig geschieht. Die Menschen werden ungerecht. Sie äußern sich abfällig über das Manna, das Gott ihnen tagtäglich auf wundersame Weise zukommen lässt. Elende Nahrung, nennen sie es. Sie sind enttäuscht und werden zornig. Sie sind enttäuscht von Gott und diese Enttäuschung entlädt sich. Das Volk lehnte sich gegen Gott und gegen Mose auf. So mit dem Abstand der Jahrhunderte könnte man sagen, wie können die nur? Wie können die nur murren? Die haben doch hautnah erlebt, wie Gott sie befreit hat. Da fielen Wachteln vom Himmel. Da lag morgens das Manna ums Lager rum. Da gab's Wasser aus dem Felsen. Doch wer einen Moment nachdenkt, muss wohl auch sagen, noch während ich mich aufrege über das undankbare, störrische Volk, werde ich still. Ich sehe mich selbst in ihren Reihen stehen. Habe ich nicht auch große Hilfe erfahren von Gott? Bin befreit worden von Dingen, die mein Leben gefangen hielten? Hab erlebt, dass Gott mich an- und aufgenommen hat, aus alten Bahnen hat er mich geführt auf neue Wege. Aber gemurrt und gemeckert habe ich doch auch schon unterwegs. Warum jetzt dieser Umweg? Warum muss das so lange dauern? Das hätte doch auch schneller gehen können. So habe ich mich doch auch schon beschwert, wenn Gott meine Vorstellungen und Wünsche nicht erfüllt hat. Und Hand aufs Herz, welcher Christ hätte in manch dunkler Stunde noch nicht gedacht, ach, wäre doch alles so geblieben, wie es mal war. So schlecht war es ja auch nicht. Das störrische Herz murrt und meckert und verzerrt die Sicht vom Leben. Das störrische, unzufriedene Herz lenkt den Blick dann auch gerne auf das Negative. Wer unzufrieden ist mit dem Leben, der findet auch an den schönsten Dingen noch das Schlechte. Der findet das Haar in der Suppe. Der findet an sich, der findet an Gott, der findet an den anderen immer noch etwas, über das er sich beschweren kann. Und nicht nur das. Die Absichten, die besten Absichten, die der andere hat, werden umgedeutet. Hier wird Gott der schwarze Peter zugeschoben und auch Mose bekommt sein Fett weg. Warum habt ihr uns aus Ägypten heraufgeführt? Etwa damit wir in der Wüste sterben? Plötzlich sind Gott und Mose schuld an dem Schlamassel. Und es wird geargwöhnt. Die haben vielleicht sogar Böses im Schilde geführt. Wie schnell werden die besten Absichten umgedeutet? Gar nicht nur im Blick auf Gott. Das geht auf der menschlichen Ebene oft schon ganz schnell. Das geschieht in Ehen, in Familien, in denen die Harmonie gestört oder zerbrochen ist. Und plötzlich gibt sich einer richtig Mühe für den anderen, alles wieder in Ordnung zu bringen. Aber der andere deutet diese Mühe vielleicht negativ. Wieso macht er das? Wieso macht sie das? Steckt ein schlechtes Gewissen dahinter? Soll ich doch wieder manipuliert werden? Das geschieht auch in Gemeinden. Dann sind die Ältesten, dann sind die Mitchristen plötzlich Leute, bei denen man nicht so genau weiß, hinter deren Freundlichkeit vielleicht eine List steckt. Und schnell geht's dann los. Überhaupt, mit mir hat's noch nie jemand gut gemeint. Und wenn man mal genau hinsieht, dann wird das deutlich. Ja, der Blick, der da genau hinzusehen meint, ist aber sehr oft der verzerrte Blick. Der Blick des störrischen Herzens. Deshalb dürfen wir ihm nicht trauen. Wie sehr doch der Blick verzerrt wird, wenn unser Herz misstrauisch und störrisch ist. Und dann wird's bissig untereinander. Dann sind da plötzlich Konsequenzen, die wir nicht mehr loswerden, die uns den Leib hochkriechen und sich in der Seele festbeißen. In der Wüste haben die Israeliten das buchstäblich so erlebt. Da schickte der Herr Feuerschlangen unter das Volk. Sie bissen das Volk und viel Volk aus Israel starb. Das passt nicht so recht in unsere Vorstellung von Gott. Das muss es auch nicht. Aber hier wird deutlich, Schlangen gab's in der Wüste jede Menge. Das ist deren natürliches Lebensumfeld. Schlangen haben's gerne warm. Nur jetzt geschieht für Israel das eine. Gott nimmt den Schutz weg vor den Schlangen. Was vorher schon bedrohend da war, wird plötzlich bedrohlich ernst. Gottes Fürsorge zeigt sich in dem, dass er versorgt, aber auch in dem, dass er bewahrt. Und da nimmt Gott die Bewahrung weg. Da merkt das Volk, wohin es führt, gegen Gott misstrauisch und undankbar zu sein. Und dann machen sie das einzig Richtige. Sie bekennen ihre Schuld und sie bekommen eine Antwort. Das ist das Dritte. Auf dem Weg, den Gott dich führt, übe den Aufblick. Sieh von dir weg auf den, auf Christus, der helfen kann. Dem Volk geht auf, uns bringt's nichts, wenn wir die Lösung des Problems jetzt bei uns selbst suchen. Kopf hoch. Denk mal positiv. Mose bittet Gott, was mache ich jetzt? Was ist jetzt noch hilfreich? Und die Antwort ist, mach eine Schlange auf einer Stange. Paradox. Das Bild der Bedrohung wird zum Bild der Bewahrung. Jesus greift das später auf, im Nachtgespräch mit Nikodemus. Wie Mose damals in der Wüste die Schlange erhöhte, so muss auch der Menschensohn erhöht werden, damit jeder, der glaubt, in ihm das ewige Leben hat. Dahinter steht der Satz, auf Jesus sehen. Er wurde für uns zur Sünde gemacht, zur Schlange. Alles, was dich beißt, hat er selbst verkörpert. Deine Schuld, deine Unzufriedenheit, all das hängt da mit ihm. Und gehen wir mal ruhig für einen Moment in uns. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der schon lange zu kämpfen hat mit seinem Geiz. Der schon lange darunter leidet, dass es ihm so schwer fällt, gegenüber der eigenen Familie großzügig zu sein. Und die leidet darunter. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der sagt, ich habe seit Jahren schon immer wieder Schwierigkeit mit Lüge. Immer wieder falle ich rein. Immer wieder ist es da, wie ein Reflex. Vielleicht ist heute Morgen jemand hier, der sagt, seit Jahren schon, unerkannt, habe ich Probleme mit dem Alkohol. Ich nehme mir immer wieder vor, ich lasse die Finger davon. Aber dann funktioniert es doch nicht. Vielleicht ist heute Morgen manch einer hier, der schon lange Probleme hat mit der Pornografie im Internet. Eine große Not. Auch unter christlichen Männern und Frauen. Und der schon lange dagegen kämpft und sagt, ich weiß nicht, wie ich das loswerden soll. Das hat eine solche Macht. Was es auch ist, wer jetzt merkt, da hängt schon ganz lange was an mir. Das hat sich in meiner Seele festgebissen wie so eine elende Schlange. Das Biest lässt nicht locker. Sieh auf Jesus. Er ist all das geworden, buchstäblich, was dir dein Leben verderben will. Und er fragt nicht danach, hast du es selbst verbockt? Wo du jetzt drin steckst? Glaub's nur, wir haben es verbockt. Aber darum geht's ihm nicht. Danach fragt er nicht. Er will, dass wir auf ihn sehen, der alle Schuld, alle verqueren Ansichten über ihn nicht nur getragen hat, der das alles in Person geworden ist. Deshalb vergiss alle Versuche, selbst damit fertig zu werden. Wer das versucht, der merkt ja, da kriechen immer mehr Schlangen aus den Löchern und ich bin machtlos. Darum auf dem Weg, den Gott dich führt, übe den Umblick, rechne mit Widerstand, der kommt. Auf dem Weg, den Gott dich führt, übe den Einblick, rechne mit deinem störrischen Herzen und seiner verzerrten Sicht des Lebens. Auf dem Weg, den Gott dich führt, übe den Aufblick. sieh von dir weg auf Christus, der kann helfen. Amen. Wir